MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Eine kleine Flamme verteilt sich gerade im ganzen Erzbistum. Das ist aber jetzt kein Fall für die Feuerwehr. Nein, es geht um das Friedenslicht. Das haben Pfadfinder auch in diesem Jahr wieder aus der Geburtsgrotte in Bethlehem geholt. Und Gruppen von überall her waren gestern hier bei uns in München beim Gottesdienst im Dom dabei, um das Licht in ihre Pfarreien und Kirchen zu holen.
Ich finde es sehr schön, in der Frauenkirche so viele Pfadfinder und Pfadfinderinnen zu sehen, die alle zusammenkommen, um das Licht mit nach Hause zu nehmen.
Das ist schon immer ein sehr schöner Gottesdienst und schon mutmachend, ja, das Licht dann einfach auch über Weihnachten am Laufen zu halten und zu gucken, dass es dann immer brennt.
Das steht so für Freundschaft und dass unsere Sippe so ganz gut zusammenarbeitet und es war ein ganz schöner Tag. Also ich liebe euch Quarkers, ihr seid die Besten.
Dass wir alle so zusammenhalten und das quasi in unsere eigenen Ortschaften bringen und für mich ein sehr großer Zusammenhalt.
Das ist eine total schöne Tradition, wir machen das jedes Jahr. Hängt ganz viel mit Weihnachten zusammen für mich und das ist ein schönes Zeichen für Frieden.
Dass wir den Frieden in die Welt hinaustragen und ein Symbol setzen für alle Menschen, die gerade schwierige Zeiten durchmachen. Und das Licht ist ja immer so ein Symbol der Hoffnung, dass wir die Menschen einfach ein bisschen Hoffnung mit nach Hause bringen können.
Ja, und wenn Sie sich diese besondere Flamme auch nach Hause holen wollen, das Friedenslicht gibt es hier bei uns im Münchner Dom, in vielen Kirchen, aber auch Rathäusern, bei Rotkreuzstellen oder auch in vielen öffentlichen Einrichtungen. Mehr Infos zum Friedenslicht und wo Sie das Friedenslicht auch noch bekommen, steht auf friedenslicht.de. Die Familie sitzt um den festlich gedeckten Tisch, die Kerzen am Christbaum strahlen. Ja, es ist Weihnachten. Dieses Bild präsentiert uns die Werbung. Dabei schaut es in vielen Haushalten beim Fest der Feste ganz anders aus. Der Vater ist sauer, weil der Mutter der Christbaum nicht gefällt, die Mutter, weil das Weihnachtsessen misslungen ist und die Tochter ist enttäuscht von ihren Geschenken. Irgendwie auch leider ganz normal, denn die Erwartungen an Weihnachten sind riesengroß, so Stefanie Penker. Sie ist Fachreferentin für Kinderpastoral hier bei uns im erzbischöflichen Ordinariat.
Weihnachten soll so ein festlicher Höhepunkt sein in den Familien. Und es wird ja auch in Werbung oder auch in Social Media so verkauft, dass es ein wunderbares, perfektes Bild ergibt. Und ich glaube, dass es dieses perfekte Bild von Weihnachten nicht gibt.
Um ein harmonisches Weihnachten hinzubekommen, braucht es also zuerst mal Toleranz und immer realistisch bleiben.
Und zu schauen, was können wir auch schaffen? Muss es jetzt das wunderbare Essen sein? Oder könnte es sein, dass man sagt, die Kinder wollen jetzt das und das essen oder die Kinder haben eine Lieblingsspeise? Und auch das ist möglich an Weihnachten zu haben und an Weihnachten zu kochen. Das, was mir nur wichtig ist, ist, dass es nicht perfekt sein muss. Es ist in Ordnung, wenn es Unperfektes oder dann eben perfekt für die eigene Familie ist.
Weihnachten also nicht gleich abschreiben, wenn mal was schief geht, sondern sich freuen, dass alle zusammen feiern. Dabei ist Planung das A und O, sagt Stefanie Penker.
Es gibt Studien, die sagen, über ein Drittel aller Konflikte an Weihnachten drehen sich um Organisation und Vorbereitung. Und vielleicht ist das so das Erste, wo man machen kann, dass man gut vorbereitet ist, dass man geplant hat, wie es ablaufen soll, dass man gesprochen hat, was ist uns wichtig. Vielleicht muss man überlegen, was ist so unser Schwerpunkt. Ist es die gemeinsame Zeit, die wir verbringen? Ist es auch das gegenseitige Beschenken, ohne dass man sagt, es braucht jetzt einen hohen finanziellen Wert haben? Weihnachten ist nicht nur ein Fest, wo man den Kindern was schenkt, sondern sich gegenseitig beschenkt.
Bedingung ist, dass alle sich gut absprechen und mit den Planungen wohlfühlen und es schaffen, eventuelle Konflikte an den Weihnachtstagen beiseite zu schieben. Das gilt auch, wenn Familienmitglieder, die zu Besuch kommen, unpassende Fragen stellen oder Kommentare abgeben.
Manchmal hilft es, Verständnis zu zeigen und zu sagen, ich verstehe, was du meinst und ich verstehe, dass dich das interessiert, aber es ist für mich ein Anliegen, dass wir es vielleicht vertagen oder macht es dir was aus, wenn wir ein anderes Treffen finden, um darüber zu reden, aber ich nehme gern Zeit für dich. Also viel mit Ich-Botschaften zu arbeiten und ruhig bleiben und durchatmen.
Denn Weihnachten ist nicht die Zeit, Konflikte auszutragen, sondern vielmehr Beziehungen zu stärken, zu Familienmitgliedern und Freunden und sich klarzumachen, welche Botschaft wir da eigentlich feiern.
Dass da jemand kommt, als kleines Kind in unsere Welt geboren wird, das glauben wir, der so hilflos ist, dass er unsere Hilfe auch heute noch braucht. Ich verstehe Jesus oder die Geburt von Jesus nicht als Geburt des Retters, der auf einmal alles wieder hinbiegt, was gerade bei uns nicht gut läuft, sondern es muss sein, auch unsere Aufgabe, Jesus bei uns willkommen zu heißen und seine verlängerten Arme und Beine zu sein und zu schauen, dass die Botschaft auch in unsere Welt hineingetragen wird und nicht einfach nur im Krippel liegen bleibt.
Wie die Witte für das MKR.
Ja, in Sachen Geschenke gibt es ja gefühlt so zwei Fraktionen. Die einen sind super organisiert, die anderen, ja, die rennen am 23. Dezember los und haben noch nicht mal eine Idee, was sie überhaupt schenken wollen. Da haben wir den Tipp. Wie wär's denn mit Dankbarkeit? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber gerade für alle, die ein bisschen achtsamer ins neue Jahr starten wollen, kann Dankbarkeit ein Gamechanger sein. So Bestsellerautor Dominik Spenst.
Ich glaube, der beste Vergleich ist einfach wirklich der Muskel im Fitnessstudio. Der muss auch trainiert werden oder er verkümmert und genauso ist es auch mit Dankbarkeit. Es gibt keinen Menschen quasi, der das nicht in irgendeiner Form regelmäßig machen muss, damit diese Dankbarkeitsmuskeln auch den positiven Einfluss auf uns haben im Alltag.
Dankbarkeit braucht tatsächlich Training und wir müssen das Ganze fühlen. Das ist keine Einkaufsliste.
Das Problem dabei ist, dass das so oberflächlich ist, dass sich dein Gehirn einfach nur denkt, oh, gähn. Ja, also dein Gehirn kann damit einfach nichts anfangen, weil Emotionen entstehen quasi da, wo die Einkaufsliste endet. Weil Emotionen entstehen über Details, aber nicht über irgendwelche Details, sondern über Details, die für dich persönlich bedeutsam sind. Das heißt, es kann dir auch niemand vorgeben, wofür du dankbar sein musst oder sollst, sondern das musst du quasi selbst fühlen.
Zum Thema Training. Das funktioniert wunderbar mit Dankbarkeitstagebüchern. Eines der bekanntesten hat Dominik Spenst entwickelt. Das gibt's inzwischen in mehr als 20 Sprachen und man braucht jeden Tag 3 Minuten am Morgen und 3 am Abend. Das heißt, das 6-Minuten-Tagebuch und das wäre ja vielleicht noch ein schönes Last-Minute-Geschenk jetzt zu Weihnachten. Sie bekommen es natürlich in der Buchhandlung Michaelsbund und online auf michaelsbund.de. Wenn man einen geliebten Menschen verliert, wird von heute auf morgen alles anders. Viele Menschen ziehen sich zurück, bleiben allein, gehen auch nicht mehr auf Reisen. In Rosenheim bieten die Pastoralreferenten Monika Eichinger und Helmut Heiß jetzt eine Reise für Trauernde an. Zusammen mit dem Veranstalter Ökumene Reisen und dem Rosenheimer Bildungswerk. Und das kam so, erzählt Helmut Heiß.
Also die allererste Idee, die haben wir tatsächlich gemeinsam gehabt, wir für Trauernde etwas machen, was den normalen Pfarreirahmen verlässt, auch mit Reisen. Und dann unmittelbar, den Anlass hat dann gegeben, mein Besuch auf der Free, auf der Reise- und Freizeitmesse. Da habe ich dieses Angebot Reisen für Trauernde an einem Stand kennengelernt aus Baden-Württemberg. Und dann habe ich mich erinnert, dass die Monika einfach diese Idee schon gehabt hat. Und das war eigentlich die Geburt von diesem Projekt, das wir jetzt vorhaben.
Im Mai 2026 geht es also für eine Woche nach Kreta. Die Reise ist konzipiert für Trauernde, die aufatmen, einen Schritt nach vorn tun wollen. Voraussetzung, es sollten mindestens 16 Teilnehmer sein, die gut genug zu Fuß für Besichtigungstouren sind. Und die Fahrt ist nicht als Trauergruppe gedacht, betont Pastoralreferentin Monika Eichinger.
Es ist keine Trauergruppe, wo ich hingehe und weiß, 2 Stunden lang, da wird über meine Trauer gesprochen. Bei einer Trauerreise ist es offen. Also ich kann auch auf eine Trauerreise gehen, weil ich weiß, ich will jetzt da meine Trauerzeit hinter mir lassen. Ich will einen neuen Schritt gehen. Ich mag jetzt nicht den ganzen Tag über meine Trauer nachdenken, über meinen Verlust reden. Das kann sein, also das hat da Platz, aber es muss nicht. Auf dieser Trauerreise wird sicher auch viel gelacht und miteinander einfach erlebt.
Dafür sorgt ein umfangreiches Programm. Wandern auf der Halbinsel Akrotiri, antike Orte wie Phaistos und Gortys, der Palast von Knossos, wunderschöne Badestrände und. Monika Eichinger und Helmut Heiß stehen dabei immer für Gespräche, geistliche Impulse oder einfach nur als Begleiter zur Verfügung. Niemandem soll etwas übergestülpt werden. Die Reise ist nicht als Wallfahrt gedacht.
Wir gehen vom Bedarf der Menschen aus, die da mit uns unterwegs sind. Wir werden schon ein gewisses Rahmenprogramm anbieten, spirituellen Impuls in der Früh zum Beispiel oder wenn wir jetzt halt irgendwo auf dem Berg gewandert sind. Aber das wird sich sehr stark erstens nach dem Bedarf der Leute richten und es ist von vornherein so konzipiert, dass man auch nicht daran teilnehmen muss. Das Programm ist jetzt in dem Sinn nicht von vornherein festgelegt. Also wir haben natürlich Ideen dabei und wir bieten einen gewissen Rahmen an, aber das ist von vornherein so mitgedacht, dass das eine ganz, ganz große Offenheit hat.
Das Angebot Kreta für Trauernde soll einen geschützten Rahmen bieten für Menschen, die sich nach einem Verlust dem Thema Reisen wieder annähern wollen. Helmut Heiß hat deshalb auch die eine oder andere Hoffnung.
Also eine Erwartung, die ich habe, wäre natürlich, dass einfach die Menschen sich da wohlfühlen, dass es einfach eine Reise ist, die ihnen gut tut. Und eine weitere Erwartung, die ich aber jetzt nicht einfordern kann, wäre, dass sie vielleicht Beziehungen unter den Teilnehmern, Teilnehmerinnen einfach so entwickeln, dass sie sagen, oh, wir treffen uns jetzt in Zukunft vielleicht alle 14 Tage oder einmal im Monat, gehen wir auf einen Kaffee oder machen wir eine kleine Wanderung, einen Spaziergang und lassen das weiterwirken, was uns da auf Kreta einfach gut getan hat.
Und falls Kreta für Trauernde im Mai 26 gut angenommen werden sollte, können sich die beiden Pastoralreferenten vorstellen, die Reise regelmäßig anzubieten. Willi Witte für das MKR.
Wenn Sie an der Reise Kreta für Trauernde teilnehmen möchten, mehr Informationen bekommen Sie unter ökumenereisen.de und zwar unter dem Reiter Mitreisemöglichkeiten. Außerdem gibt es ein Info- und Vorbereitungstreffen am 12. Januar im Rosenheimer Bildungswerk. 5 Wochen lang konnten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Buchhandlung Michaelsbund die Wünsche der Kinder der heilpädagogischen Tagesstätte der Caritas Clara von Assisi von unserem MKR-Wunschbaum pflücken und damit den Kids eine Riesenfreude bereiten. Mit einem Kofferraum voller bunter Päckchen waren wir am Dienstagnachmittag dann in Rosenheim, wo schon rund 90 Kinder sehnlichst drauf warteten. Ja, und das mit viel Spannung und Musik.
Die Kinder sitzen auf dem Boden, singen begeistert mit und sind doch schon total gespannt. Gleich sollen die Päckchen verteilt werden, mit dem Namen drauf. Aber Einrichtungsleiter Jürgen Keil zögert die Bescherung noch ein bisschen hinaus.
So, meine Lieben, jetzt sitzen wir da. Was seht ihr da?
Geschenke.
Geschenke. Woher sind die Geschenke?
Vom
Wunschbaum. Genau. Da stand in München ein Baum, wo eure Wünsche, die ihr zum Teil selber genannt habt, dran hingehängt waren. Und nette Leute haben das mitgenommen, haben das Geschenk gekauft, haben das verpackt und uns wieder gebracht.
Und dann ist es doch soweit. Jedes der Kinder bekommt sein Päckchen. 88 unterschiedlichste Wünsche haben uns erreicht.
Ich habe mir ein Musikset gewünscht. Ein Kochbuch.
Ich habe mich einen Ohren gewünscht.
Ein Lego.
Ein Polizeiauto.
Puppe. Sag mal, Puppe.
Blauen Zug.
Ich habe mir ein Auto mit einem so ein Fernbedienung. Ich freue mich.
Jürgen Keil hat bei den Wunschlisten festgestellt, wenn es um Weihnachtsgeschenke geht, unterscheiden sich Kinder mit Beeinträchtigung nicht von anderen.
Das ist natürlich schon, dass eben die Kinder bei uns natürlich manchen Horizont nicht haben. Aber klar, die Wünsche, die Kinderträume sind fast immer die gleichen. Es gibt ein paar, die können ihre Wünsche gar nicht äußern. Vielleicht haben sie auch keine, das weiß man dann nicht. Da haben wir natürlich ein bisschen mitbestimmt, was ist jetzt ein schönes Geschenk für das Kind. Aber im Großen und Ganzen haben die Kinder das selber benannt, durften das selber sagen oder sogar zum Teil selber schreiben.
Freudestrahlend kommen die Kinder nach vorne und holen sich ihr Päckchen. Und die meisten schaffen es sogar, das Geschenkpapier bis zum Ende der adventlichen Stunde nicht herunterzureißen. Die Freude in den Augen bewegt auch das Team der heilpädagogischen Tagesstätte und ihren Leiter Jürgen Keil.
Was bei der ganzen Aktion ja einfach nicht zu vergessen ist, das sind ja die Leute, die diese Zettel am Weihnachtsbaum gepflückt haben und sich bemüht haben, ein Geschenk zu besorgen. Ganz, ganz herzlichen Dank, großes Vergelt's Gott und frohe Weihnachten an alle, die mitgemacht haben. Dankeschön.
Also wir freuen uns sehr, weil wir haben Kinder, die also zu Hause nicht so gut versorgt sind und die eine Riesenfreude haben, wenn sie ein Geschenk bekommen.
Ich bin wahnsinnig froh, den Kindern so eine Freude bereiten zu können und es hat mir einfach auch eine Freude dann gemacht.
Und damit auch wirklich keines der Kinder aus Versehen ohne Päckchen nach Hause geht, fragt Jürgen Keil nochmal nach.
Hat jeder ein Geschenk?
Ja!
Bitte für das MKR.
Ja, während wir gerade alle auf Hochtouren quasi laufen, die letzten Weihnachtsvorbereitungen erledigen, wird's in Neustadt bei Coburg wieder ziemlich ruhig. Hier steht eine von Bayerns letzten Christbaumschmuckmanufakturen. Und dort gibt's die wahrscheinlich weltweit größte Sammlung an Formen für Christbaumfiguren. Lennart Müller-Blech leitet die Firma mit seiner Frau. Herr Müller-Blech, heute hängt ja vom Smiley über das Motorrad quasi alles am Baum. Aber was sind eigentlich eure ältesten Formen? Was war denn eigentlich der Ursprung?
Traditionell hat man den Weihnachtsbaum ja mit Früchten, mit Süßigkeiten geschmückt. Und man war damals sehr, sehr schnell und sehr eifrig, auch diese bekannten Formen am Weihnachtsbaum aus Glas nachzubilden. Von daher sind auch die ersten Formen Nüsse, Äpfel, Birnen, Trauben, die man sich auch damals natürlicherweise an den Baum gehängt hätte.
Jetzt verlassen ja bei Ihnen pro Jahr über 1 Million Stücke wie Kugeln die Manufaktur. Sie haben gesagt, dieses Jahr fällt in Sachen Christbaumschmuck etwas auf.
Dass wieder die traditionellen Farben sehr begehrt sind. Wir sind also bei einem klassischen Rot, bei den Goldtönen, bei den eher gedeckten Farben. Wir haben im Figürlichen so den Trend hin zu den Märchenfiguren, dass da auch, ich sage jetzt mal, die Nostalgie ein bisschen durchschlägt, dass man sich an die vielleicht die Kindheit zurückerinnert, dass die Märchenfiguren Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, der böse Wolf auch sehr präsent am Weihnachtsbaum sind.
Tja, wer jetzt noch das eine oder andere Schmuckstück für seinen Baum sucht, die Christkindlmärkte, die sind garantiert die schönste Fundgrube. Jetzt dauert's nicht mehr lang bis Weihnachten und das spürt man nicht nur hier bei uns in München, nein, auf der ganzen Welt und auch in Rom. Bei unserer Kollegin Severina Bartonicek, unserer Korrespondentin im Vatikan. Severina, beschreib doch mal bitte kurz, wie fühlt sich denn aktuell eigentlich an in der Heiligen Stadt?
Also die Stimmung so rund um den Vatikan, die ist wirklich weihnachtlich. Also seit dem dritten Advent, kurz nach dem dritten Advent, dieses Jahr ein bisschen später, warum weiß man nicht genau, wurde ja der Baum illuminiert und die Krippe eingeweiht. Also das heißt, die Grundstimmung, die Dekoration, die stimmt. Man bekommt Weihnachtsgefühle am Vatikan und natürlich bleiben die Menschen nach wie vor neugierig auf Leo, auf den neuen Papst und wollen ihn sehen und besuchen und dementsprechend voll ist es auch nach wie vor in Rom oder bei Terminen, wenn der Papst öffentlich zu sehen ist beispielsweise.
Vielen Dank, Severina. Ja, spannend, wie Leo sein erstes Weihnachten als Papst feiern wird. Darüber sprechen wir hier im MKR natürlich auch noch in den kommenden Tagen und auch über den Segen Urbi et Orbi. Also unbedingt dabei bleiben und reinhören. Bei den meisten Kindern sind die Wunschzettel schon längst geschrieben. Auf vielen steht natürlich auch in diesem Jahr ein eigenes Mobiltelefon ganz oben auf der Liste. Weil Eltern aber oft unsicher sind, ab wann das eigentlich sinnvoll ist und was vorher alles abgemacht werden sollte, weiß Digitaltrainer und Autor des Smartphone-Elternratgebers Daniel Wolf.
Daniel Wolf ist Digitaltrainer. Er geht an Schulen und spricht damit Lehrkräften, Eltern und vor allem Schülerinnen und Schülern über Smartphones und das Internet. Und eine Frage, die da immer kommt, ist die nach dem Wann.
Ich kann nicht mit einer Altersangabe antworten. Ich würde es eher so formulieren. Es kommt auf die Eltern an. Wie viel wissen die Eltern darüber, was die Kinder im Internet heute so erleben? Und wie viel Zeit haben sie? Und wie ist das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kindern? Können die Eltern ihren Kindern ein Gerät geben, mit dem man alles sehen kann, was es auf der Welt gibt?
Haben Eltern Zeit und kennen sich aus, kann das Smartphone schon früher her. Haben sie aber keine Ahnung von TikTok oder Fortnite, dann lieber später. Und ganz wichtig, vorher über Regeln sprechen.
Ja, am besten, man nimmt sich wirklich viel Zeit. Mindestens einen Tag. Das klingt jetzt vielleicht viel, aber dieser Tag lohnt sich später. Am besten, man besucht mal eine Website wie zum Beispiel www.mediennutzungsvertrag.de und schaut da in die Smartphone-Abteilung, was es alles für Regeln zu beachten gibt, denn es gibt viele Regeln. Weil wenn ich einem Kind ein Smartphone gebe ohne Regeln, dann darf es alles.
Außerdem rät Daniel Wolf auch auf Gefahren im Internet hinweisen. Denn früher oder später treffen Kinder auf Inhalte, die nicht für sie gedacht sind.
Und wenn die Eltern darüber nichts sagen, dann sind die Kinder verwirrt, weil einerseits denken sie sich, kümmern die sich nicht um mich oder wissen sie es vielleicht gar nicht, dann sind sie inkompetent. Und das wäre auch nicht toll. Das heißt, ich persönlich bin der Meinung, wir müssen leider sogar über sehr, sehr unangenehme Dinge, wie zum Beispiel das sogenannte Cyber-Grooming, schon mit jüngeren Kindern sprechen, wenn wir ihnen ein Smartphone geben, weil sonst gefährden wir unsere Kinder.
Beim Cyber-Grooming schreiben Erwachsene bewusst Minderjährige an, im schlimmsten Fall führt das zu sexuellem Missbrauch. Und jedes zweite Kind geht sogar mit Smartphone ins Bett. Was vielen Eltern nicht bewusst ist, es gibt Klassenchats mit 10.000 bis 12.000 Nachrichten pro Nacht und nicht nur das.
Cybermobbing ist nachts härter. Cybergrooming ist nachts gefährlicher und so weiter und so fort. Und das sind alles Sachen, von denen haben wir Eltern wenig Ahnung, weil wir sie als Kinder nicht hatten. Und ich kann es nicht überbetonen, wenn man nur eine Sache in Sachen Medienerziehung richtig machen will, dann sollte man seinem Kind und sich selbst keine digitalen Geräte mit ins Bett gestatten. Übrigens, liebe Eltern, das gilt für uns genauso.
Die Lösung beim Digitaltrainer daheim? Eine Familienstation, an der alle Smartphones nachts laden. Und der Experte empfiehlt die Zähneputzen-Zähneputzen-Regel. Das heißt, von abends nach bis morgens vor dem Zähneputzen ist digitale Pause.
Alle digitalen Geräte müssen aus dem Zimmer. Wenn sie das nicht schaffen, schläft ihr Kind seine ganze Jugend hindurch schlechter und kürzer. Kürzer, weil es benutzt, und schlechter, weil sich die Kinder nachts die Sachen reinpfeifen, die sie sich tagsüber nicht anschauen trauen.
Und nur 10% der Kinder sprechen über schlimme Inhalte mit ihren Eltern. Das heißt, 90% machen sowas dann mit sich selbst aus. Grund dafür ist die riesige Angst vor einem Handyverbot. Deshalb empfiehlt Daniel Wolf Eltern folgenden Satz.
Hör zu, ich gebe dir ein Smartphone. Du kannst immer mit allem zu mir kommen. Ich werde dir deswegen niemals das Smartphone wegnehmen. Der Verlust des Smartphones, der drohende Verlust des Smartphones durch die eigenen Eltern ist der größte Hinderungsfaktor für viele Kinder, überhaupt mit ihren eigenen Eltern zu reden.
Und genau das wollen wir ja alle nicht. Klar ist, am Smartphone kommen Eltern heute nicht mehr vorbei. Umso wichtiger ist es, sich damit zu beschäftigen. Lydia Jäger für das MKR.
Vielen Dank, Lydia. Also, wenn Sie in diesem Jahr Ihrem Kind ein Smartphone schenken, sprechen Sie mit ihm vorher ab, was geht und was nicht. Klären Sie es über mögliche Probleme auf. Und wenn Sie mehr zum Thema wissen wollen, das Buch Allein mit dem Handy von Daniel Wolf gibt's natürlich in unserer Buchhandlung Michaelsbund auf michaelsbund.de und überall da, wo Sie Bücher bekommen. In den meisten Familien werden gerade Plätzchen gebacken, noch Wünsche ans Christkind aufgeschrieben. Alles ist hübsch, weihnachtlich dekoriert. Ja, für Kinder ist das oft die aufregendste Zeit des Jahres. Ja, und für die Eltern ist es doch das Schönste zu sehen, wie die Kleinen sich freuen. Doch was ist mit Kindern, die nicht bei Mama oder Papa leben, sondern zum Beispiel in einem Kinderheim? Im Haus St. Anna in Aing sorgen die Erzieherinnen und Erzieher dafür, dass die Kinder dort eine ganz zauberhafte Zeit haben.
25 Kinder und 18 Jugendliche wohnen derzeit im Haus St. Anna in Aing, ein kleiner idyllischer Ort im Südosten von München. Die Einrichtung ist in einer historischen Jugendstilvilla mit einem modernen Neubau untergebracht. Auch sie ist mit Tannenzweigen, Lichterketten und Weihnachtsdeko geschmückt. Und jetzt in der Adventszeit ist natürlich bei allen die Vorfreude auf das Weihnachtsfest zu spüren, erzählt Barbara Lammich. Sie ist die stellvertretende Gesamtleitung der Einrichtung Clemens-Maria-Kinderheim, zu dem das Haus St. Anna gehört.
Da gibt's Kolleginnen, die machen immer an Weihnachten den Nachtdienst, die arbeiten immer an Weihnachten. Und dann gibt's da auch in den Gruppen so Bräuche, so Dinge, die sich einschleichen. Extra Weihnachtsgeschirr, auch das. Wir backen, wir feiern. Die kleinen Kinder haben ab und zu Wichtel, das ist ja voll der Trend. Genau, also all das, was dazugehört. Wir kriegen alle Weihnachtsbäume, alle kriegen Adventskränze.
Es sind ganz unterschiedliche Gründe, warum Kinder manchmal nicht zu Hause leben können. Psychische oder physische Erkrankungen der Eltern, ein Todesfall in der Familie, Überforderung. Wenn Eltern ihrem Erziehungsauftrag nicht nachkommen können, ist es oft die beste Lösung, wenn Kinder in ein Kinderheim kommen. Auch wenn das für Außenstehende teilweise schwer nachzuvollziehen ist.
Das größte Vorurteil, glaube ich, ist, dass Kinder, die im Kinderheim leben, immer alle jeden Tag die ganze Zeit nur traurig sind, weil die ihre Eltern vermissen. Und natürlich vermissen die ihre Eltern und natürlich fühlen die sich hier wohl und wollen gleichzeitig nach Hause. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber auch die Kinder hier sind fröhlich, haben gute Zeiten, fahren im Sommer mit uns in Urlaub. Die sind hier glücklich, die können hier auch eine gute Zeit haben.
Ein buntes Leben also in einem Umfeld, das nicht die Familie ersetzen soll, aber dennoch Halt, Zuversicht und Schutz bietet. Das Ziel der Erziehenden ist es stets, dass die Kinder wieder in ihre Familien zurückkehren können. Dafür ist die Zusammenarbeit mit den Eltern auch unverzichtbar. Und wenn das gelingt, ist es für alle Beteiligten eine tolle Erfahrung. Für Barbara Lammich ist es jedenfalls mehr als nur ein Job.
Man kann hier Weichen für Kinder, für Leben stellen. Man kann hier Familien unterstützen und wirklich helfen und einfach gute Wege bereiten. Und man kann hier wirklich viel, 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 viel bewirken.
Im Haus St. Anna wird deutlich, Kinder- und Jugendhilfe bedeutet nicht nur Betreuung, sondern echte Chancen für Familien. Denn ein gutes Aufwachsen braucht manchmal mehr als ein Zuhause. Lydia Jäger für das MKR.
Wenn Sie mehr über das Haus St. Anna in Aing erfahren wollen, dann hören Sie doch in die neueste Folge von Total Sozial rein. Jederzeit auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, jetzt wird's langsam spannend. Es reicht schon eine Hand, um die restlichen Tage bis Heiligabend abzuzählen. Ja, ein paar Sachen müssen auch bei Ihnen bestimmt noch erledigt werden, bis das Christkind kommen kann. Ja, und was bei der Vorbereitung und beim Feiern dann am meisten Spaß macht, haben wir mal die Viertklässler aus der Grundschule in Piflas bei Landshut gefragt.
Also ich und meine Mama backen immer Plätzchen und Papa, der hilft uns immer, aber meine Mama rastet manchmal aus
Wir dekorieren immer. Ich habe im Kindergarten mal so Sterne gemacht und die hängen wir immer noch auf.
Dass wir immer einen zweispitzigen Tannenbaum kaufen, damit wir eine Spitze und einen Stern draufhängen können. Den finden wir immer, wir finden auch manchmal mehrere.
Die Plätzchen, die was meine Oma backt, die backt immer so 24 Sorten bis 30.
Wir schmücken halt auch immer die Kinder mit meiner Mama den Weihnachtsbaum. Die Spitze setzt bei uns immer der Papa drauf, weil der der Größte ist.
Wir feiern Heiligabend, feiern wir zu Hause. Und am ersten und zweiten Weihnachtstag bis Silvester sind wir bei unseren Oma und Opas. Da kommt dann die ganze Verwandtschaft.
Wir haben eine polnische Tradition. Wir machen also für unseren Baum immer den Schmuck selber. Unser ganzer Baum schaut dann also selber gebastelt aus. Ja, und dann essen wir Plätzchen und feiern.
Na dann, noch gutes Warten. Nur noch 5 Tage. Dann ist Heiligabend. Ja, jetzt geht's so langsam auf die Zielgerade Richtung Weihnachten. Ich bin auch gerade dabei zu überprüfen, ob ich schon alles für ein schönes Fest beisammen habe. Was aber auf keinen Fall fehlen darf, ganz klar, der Christbaum. Aber warum ist das eigentlich so? Wieso geht's eigentlich nicht ohne einen Baum an Weihnachten? Mein Kollege Paul Hasel weiß Bescheid. Paul, woher kommt denn dieses Ritual, dass wir jedes Jahr im Wohnzimmer einen Christbaum aufstellen?
Ja, woher dieser Brauch genau kommt, lässt sich gar nicht so richtig sagen. Grüne Zweige stehen ja generell für neues Leben, gerade dann, wenn es draußen grau und kalt ist. Schon die Römer haben sich deshalb zum Jahreswechsel Lorbeer oder Tannenzweige ins Haus geholt, um sich vor Krankheiten oder bösen Geistern zu schützen. Im Mittelalter war es dann ganz normal, zu besonderen Anlässen Bäume zu schmücken. Das kennen wir ja immer noch vom Maibaum zum Beispiel oder vom Richtbaum. Und rund um Weihnachten gab es in manchen Kirchen dann sogenannte Paradiesspiele. Dazu stellte man einen Paradiesbaum auf, an dem oft Äpfel hingen. Das hatte einen einfachen Grund. Der 24. Dezember ist nämlich auch der Gedenktag für Adam und Eva. Und die mussten ja, wie wir alle wissen, nachdem sie vom Apfel der Erkenntnis genascht hatten, das Paradies verlassen.
Okay, und wann wurden dann die ersten Christbäume aufgestellt, so wie wir das heute machen?
Wo der erste Christbaum genau stand, darüber streiten sich die Experten. Eine der frühesten Erwähnungen kommt aus dem Jahr 1419. In Freiburg soll die Bäckerinnung damals einen Baum mit Süßigkeiten, Früchten und Nüssen geschmückt haben. Und das Beste, an Neujahr durften die Kinder den Baum ordentlich abschütteln und alles einsammeln. Der erste echte Weihnachtsbaum auf einem öffentlichen Platz soll dann 1510 in Riga in Lettland gestanden haben. Aber auch Straßburg im Elsass mischt mit. Dort sollen die Zünfte ungefähr zur gleichen Zeit immer grüne Bäume in ihre Zunfthäuser gestellt haben. Lange Zeit übrigens war der Christbaum ein Luxus und stand nur bei reichen Familien im Wohnzimmer. Mhm. Und die katholische Kirche, die war davon erstmal gar nicht so begeistert. Sie hielt das Ganze nämlich für einen heidnischen Brauch. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzte sich der Weihnachtsbaum dann in allen Gesellschaftsschichten durch. Auch noch ganz interessant finde ich, deutsche Auswanderer nahmen die Tradition im 19. Jahrhundert mit nach Amerika und von dort aus ging der Siegeszug des Christbaums dann so richtig los, nämlich um die ganze Welt. Um 1830 kamen die ersten Christbaumkugeln dazu und 1882 leuchtete in den USA der erste Weihnachtsbaum mit elektrischen Lichtern. Also hat es so richtig begonnen zu blinken.
Wow, ja, das ist schon ganz schön lang her. Früher wurde der Christbaum zu Hause immer erst an Heiligabend aufgestellt und geschmückt. Ist diese Tradition heute auch noch so oder siehst du das anders?
Ja doch, die Tradition lebt noch. Wenn jemand Weihnachten, sage ich jetzt mal, nach streng christlichen Ritualen feiert, wird der Baum tatsächlich noch immer erst am 24. Dezember aufgestellt und geschmückt. Ich finde, das ist ein schöner Brauch, den vor allem Kinder sehr lieben. Und diese Tradition zeigt eben klar an, jetzt ist der Advent vorbei und es ist tatsächlich Weihnachten. Aber heute sehen viele Menschen das natürlich auch deutlich lockerer. Viele stellen den Baum schon einige Tage oder sogar Wochen zu Beginn des Advents zum Beispiel auf, einfach weil man länger etwas davon haben möchte oder weil es praktischer ist. Vor allem in der Vorweihnachtszeit also gehört der geschmückte Baum für viele einfach zur gemütlichen Stimmung dazu. Er steigert, ähnlich wie der Adventskranz oder der Schoko-Adventskalender, einfach die Vorfreude aufs Fest.
Absolut. Vielen Dank, lieber Paul. Also, jeder so, wie er mag. Hauptsache, der Christbaum leuchtet und ist schön geschmückt. Vielen Dank nochmal dir, lieber Paul, dass du uns erklärt hast, wieso an Weihnachten ein Christbaum zu Hause nicht fehlen darf. Und an dieser Stelle dir und all deinen Lieben frohes Fest.
Wünsche ich uns allen auch. Danke dir, Ivo.
Dankeschön. Ja, alle guten Dinge sind drei. Deshalb hat sich Pfarrer Rainer-Maria Schießler nach seinen Büchern über Glaube und Hoffnung jetzt noch der dritten christlichen Tugend gewidmet, nämlich der Liebe. Seit kurzem ist sein neues Buch im Handel erhältlich. Liebe notwendiger denn je, heißt es.
In dem Buch geht es darum, dass ich Bibelstellen auf meine Art und Weise versuche darzustellen und den Leser mitzunehmen, an der Hand zu nehmen und ihn hineinzuführen und ihn spüren zu lassen, dass er mit dieser Bibelstelle angesprochen ist.
Was kann ich also aus den Bibeltexten für mein Leben ganz konkret rausziehen? Das legt Schießler für den Leser aus. Und er zeigt, dass Liebe mehr ist als nur ein Gefühl von Schmetterlingen im Bauch. Denn sonst könnte manch einer vielleicht denken, was weiß denn schon ein Pfarrer über Liebe? Für Pfarrer Schießler nur eine Frage der Definition.
Das ist vielleicht unser großes Problem, dass wir Liebe immer so engmaschig sehen. Die einen sehen es nur sexuell, sehen es nur körperlich, die anderen sehen es nur geistig. Die Liebe ist alles umfassend. Jede Beziehung, die Menschen ausmacht, ist von der Liebe geprägt.
Man muss das Buch übrigens auch nicht von vorne bis hinten lesen, sondern kann einfach irgendwo einsteigen. Es ist ein Lesebuch mit vielen einzelnen Texten. Liebe, notwendiger denn je, gibt's ab sofort für 24 Euro zu kaufen oder ich schenke Ihnen jetzt ein Exemplar. Ich habe nämlich noch kurz vor Weihnachten 3 Stück für Sie reserviert. Jetzt einfach eine kurze Mail an mkr@michaelsbund.de schicken und mit ein bisschen Glück gewinnen Sie das neue Buch von Pfarrer Schießler. Also mkr@michaelsbund.de, bitte Ihren Namen und Ihre Anschrift nicht vergessen. Bis Montag früh können Sie mitmachen und wir wünschen Ihnen ganz viel Glück, dass wir genau Sie aus dem Lostopf ziehen. Machen Sie mit, mkr@michaelsbund.de und schon bald könnte ein neues Buch vom Pfarrer Schießler bei Ihnen sein. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.